Abhorchen, der Podcast zu Kindergesundheit aus Passau.
Ja, hallo, hier ist der Georg.
Hallo, hier ist die Conny.
Und wir haben eine neue Folge für euch. Es geht diesmal um Beikosteinführung im ersten Lebensjahr.
Genau. Dann fangen wir mal so ganz klassisch an. Was gibt es denn so ungefähr, ab wann darf man Brei oder Beikost zuführen bei Babys?
Also schon das ist keine so ganz einfache Frage und hat sich über die Jahre und Jahrzehnte auch verändert. Heute empfehlen die meisten Kinderärzte, dass man ab vollendetem vierten Monat mit Beikostbrei anfangen kann oder sagen wir mal mit was anderem als Milch. Mhm. Über die Phase vorher kann man auch nochmal reden, aber also in den ersten Lebensmonaten ist ja Muttermilch das Beste fürs Baby, ganz klar. Und wenn das nicht geht aus unterschiedlichen Gründen, dann bekommen die Kinder ja eine sogenannte Formulanahrung. Und eben ab vollendetem vierten Monat dürfen Breie begonnen werden.
Und das ist unabhängig, ob jetzt das ein reines Stillbaby ist oder ob es eben ein, ich sag mal, Flaschenkind ist, in Anführungszeichen.
Ja, das ist im Prinzip unabhängig.
Okay, ja. Mhm. Gut. Davor sollte man es also wirklich vermeiden.
Ja. Also es ist zwar wahrscheinlich bei den meisten Säuglingen so, dass man denen jetzt keinen schweren Schaden zuführt, wenn sie mal was runterschlucken, was keine Muttermilch ist, bevor sie 4 Monate alt sind. Aber es ist nicht empfehlenswert, weil eben der Darm dafür noch nicht ausgerüstet ist. Und deswegen sollte man tatsächlich diese 4 Monate abwarten.
Mit was soll man denn beginnen beim Brei? Gemüse, Obst? Gibt es da bestimmte Vorgaben, die man beachten sollte als Eltern?
Also da führen tatsächlich sehr viele Wege nach Rom. Mhm. Es gibt in Deutschland zum Beispiel die Empfehlung vom Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund. Das ist eigentlich die Empfehlung, auf die ich mich in der Regel beziehe, wenn ich zu dem Thema Beratung mache. Da würde man normalerweise mit Gemüse anfangen. Es ist aber im Prinzip auch möglich, mit Obst anzufangen. Und es gibt auch Konzepte, die das ganz anders machen. Zum Beispiel das Baby-led Weaning. Mhm. Also das heißt, dass man das Baby selber entscheiden lässt, was es wann probieren möchte. Mhm. Was auch beinhaltet, dass man die Nahrung nicht fein püriert, sondern in einem möglichst ursprünglichen Zustand belässt. Darüber wollen wir heute jetzt nicht ganz ausführlich sprechen, aber es ist nur wichtig, dass man weiß, es gibt verschiedene Konzepte.
Okay. Ja. Mhm. Okay. Und angenommen, ich teste das jetzt so ab dem 4. Monat als Mutter oder als Elternteil und das Baby will überhaupt kein Brei. Muss ich mir dann Sorgen machen oder heißt das einfach nur, es ist noch nicht so weit?
Wahrscheinlich heißt es einfach nur, das Baby ist noch nicht so weit. Okay. Also in dem Alter haben die Kinder normalerweise ja auch irgendwie eine Vorsorge gehabt vorher. Also so mit ungefähr 3 Monaten ist ja die U4-Untersuchung, sodass man da eben auch den Gewichtsverlauf schon mal angeschaut hat und im Blick hat. Und wenn das Kind eben normal zunimmt und jetzt mit 4 Monaten den Brei einfach bäh findet, dann ist das erstmal okay. Ja. Die Empfehlung ist, zwischen vollendeten 4. und vollendeten 6. Monat zu beginnen mit der Breieinführung. Und wenn man jetzt damit anfängt und das Kind mag es nicht, ist auch in Ordnung, den Löffel nochmal 2-3 Wochen zur Seite zu legen und dann einen neuen Anlauf zu machen.
Okay, also nicht jeden Tag versuchen, sondern eher ein bisschen mehr Zeit vergehen lassen? Oder?
Also am Anfang ist schon sinnvoll, jeden Tag zu versuchen. Okay. Nur wenn man jetzt nach 1-2 Wochen nicht über den 2. Löffel hinauskommt, weil das Kind das einfach sozusagen mit Gewalt wegschiebt, dann ist vielleicht gut, mal eine Pause zu machen.
Okay. Und angenommen, es würde auch nach 6 Monaten noch nicht klappen, ist dann eher was, wo man zum Kinderarzt gehen sollte, oder?
Naja, es ist wiederum zwischen 5 und 6 Monaten ja dann schon die nächste Vorsorgeuntersuchung, die U5, wo auch wieder das Gewicht gecheckt wird und dann sollte man das vielleicht nochmal ansprechen. Es gibt aber auch Kinder, die mit 6, 7, 8 Monaten noch überwiegend Muttermilch ernährt sind und nicht unterernährt sind. Also das ist wirklich individuell sehr, sehr verschieden. Mhm. Also die Empfehlung ist eben, man soll bis Ende des 6. Monats spätestens mal begonnen haben. Mhm. Ja, aber das heißt nicht, dass das Kind dann eben mit 7 Monaten schon 200 Gramm Brei essen muss.
Mhm. Ja. Gibt es denn, sage ich mal, von der Zeit her am Tag einen guten Zeitpunkt, um zu beginnen? Sowas wie nicht gleich morgens mit dem Babybrei anfangen, lieber mittags oder abends? Gibt es da Empfehlungen?
Also da ist auch eigentlich eine große Variabilität möglich. Man sollte sich als allererstes einen Zeitpunkt suchen, wo man Zeit und auch ein bisschen Ruhe hat. Ja, und das ist in den allermeisten Fällen so, dass da mittags eine gute Zeit ist, weil morgens ist oft in den Familien einfach ein bisschen Hektik, weil Leute zur Arbeit müssen, weil Leute in die Schule müssen vielleicht, wenn ältere Geschwister da sind oder in den Kindergarten oder wie auch immer. Deswegen ist morgens meistens nicht so der Termin, wo man Ruhe hat. Ja. Und abends ist es ähnlich, ja, wenn vielleicht abends das Familienabendessen ist. Ich würde auch eher empfehlen, dass man für den Beginn der Brei-Mahlzeit wirklich eine Mahlzeit nur fürs Baby macht und das eben nicht integriert in die große Familientafel.
Okay, also das Baby erstmal gesondert versorgen mit Brei.
Genau, ne? Und deswegen, also bietet sich meistens mittags an, ne? Also vielleicht auch ein bisschen vor dem Mittagessen für die Kinder, die aus der Schule kommen, wenn es da welche gibt. Ne? Genau, aber man kann es genauso gut nachmittags oder abends oder morgens machen.
Okay. Ja. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt, also viele Mütter machen ja gern selber den Babybrei, es gibt auch Fertigbrei. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen? Ist es prinzipiell total egal, was einem einfach leichter fällt, was einem lieber ist?
Also das ist im Prinzip die gleiche Diskussion wie bei der Erwachsenenernährung. Mhm. Wir haben in Deutschland halt eine große Tradition mit Konserven. Mhm. Und wenn man jetzt Leute kennt, die zum Beispiel in Afrika aufgewachsen sind, dann finde ich das immer sehr erstaunlich, was wir alles mit Dosen machen. Mhm. Ist so, ja. Und die verarbeiten halt ihr Gemüse lieber frisch, ja, oder ihr Obst oder auch was immer. Was bei der Konservenherstellung generell schon ein Punkt ist, ist, dass die Erhitzung, also Konserveninhalte werden ja erhitzt, damit sie nicht verkeimen hinterher, dass die wirklich sozusagen industriell optimal gesteuert ist. Das heißt, dass man eben wie bei der Milch auch, also bei der Kuhmilch, ne, wo die pasteurisiert wird oder viel ultrafiltriert wird, dass da ein möglichst industriell, ein möglichst schonendes Verfahren möglich ist. Wenn man selber kocht, muss man eigentlich immer davon ausgehen, dass tendenziell ein bisschen mehr Vitamine verloren gehen, als wenn man eine Konserve aufmacht. Allerdings, wenn man eben frische Zutaten verwendet, dann sind da von vornherein so viel mehr Vitamine drin, dass vielleicht das Endprodukt trotzdem besser ist, wenn man es selber gemacht hat. Ja? Und generell empfehle ich eigentlich jedem, dass er das Selbstzubereiten zumindest mal ausprobieren sollte. Ja? Es ist nicht verboten, Konserven zu verwenden, aber ich finde, man sollte es zumindest mal probiert haben, das auch selber herzustellen.
Man könnte ja auch variieren. Angenommen, einmal mag das Baby den selbstgemachten Brei nicht oder die Konserve, könnte man ja mal tauschen und schauen, ob es andersrum funktioniert.
Beides möglich, genau. Die Konserven schmecken tendenziell ein bisschen eintöniger als das, was man selber gekocht hat. Ja? Und da gibt es auch Studien dazu, dass Säuglinge, die eintönig ernährt werden, also auch mit wenig Wechsel der, zum Beispiel der beteiligten Gemüsesorten, dass die tatsächlich hinterher auch wählerischer sind, was das Essen im Kindergartenalter und im Grundschulalter betrifft. Aha. Also das heißt, da findet ein Geschmacksspriming statt.
Das ist ja spannend.
Und auch das ist ein Grund, warum es sinnvoll ist, mal selber zu kochen.
Okay. Ist es sinnvoll, erstmal immer den gleichen Brei zu testen oder soll man da auch schon mal täglich variieren oder immer erstmal die gleiche Sorte nehmen?
Also früher haben wir empfohlen, dass man wirklich lange die gleiche Sorte gibt. Also zum Beispiel 2 Wochen lang nur Karotte und dann führt man langsam zusätzliche Gemüsesorten ein. Diese Empfehlungen stammen letztlich noch aus der Zeit, wo man geglaubt hat, dass man Allergien vermeiden kann, wenn man möglichst wenig verschiedene Gemüsesorten gibt. Heute wissen wir, dass das falsch ist. Es ist exakt das Gegenteil der Fall. Die Kinder sollen möglichst viel Variation kennenlernen, auch aus geschmacklichen Gründen, was ich vorhin gesagt hatte. Und deswegen darf man grundsätzlich eigentlich auch relativ viel variieren.
Okay, also auch täglich mal wechseln und auch, aber erstmal nur Gemüse und dann Obst oder andersrum? Oder kann man da auch schon wechseln?
Auch das wäre grundsätzlich wechselfähig. Ich empfehle eigentlich eher mit den nicht süßen Breien anzufangen, um auch wieder nicht von vornherein so eine Geschmacksvorprogrammierung zu erreichen. Aber es ist nicht verboten, jungen Säuglingen auch schon mit Obstbrei zu beginnen. Und wenn man jetzt feststellt, dass verschiedene Gemüsesorten eben überhaupt nicht akzeptiert werden, dann kann die Akzeptanz tatsächlich besser werden, wenn ein bisschen Obst dabei ist. Man kann das zum Beispiel auch so machen, dass man das im Wechsel füttert. Also das heißt, ein Löffel Kürbiskartoffel, ein Löffel Apfelmus zum Beispiel.
Und
damit das Kind dann eben ein bisschen austricksen auch.
Mhm. Ja. Aber das heißt, ich kann auch schon am Anfang, jetzt, du hast vorhin von Karotte gesprochen, jetzt gerade Kartoffel, Kürbis, ich kann auch gleich mal zwei mischen oder soll ich erstmal nur Karotte, dann mal nur Kürbis, dann nur Kartoffel oder kann ich das auch gleich mixen alles?
Also ich würde ganz am Anfang tatsächlich nur mit einzelnen Gemüsearten anfangen. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, man möchte mit der Beikosteinführung ja keine Verstopfung produzieren. Mhm. Es gibt Säuglinge, die, wenn sie gestillt sind, wirklich nur alle 5 bis 7 Tage Stuhlgang haben. Mhm. Ja, und der Stuhl ist dann weich und das Kind hat auch kein Problem, solange es gestillt ist. Aber wenn man jetzt überwiegend Nahrungsmittel gibt, die den Stuhl deutlich fester machen, dann kann man ein Problem kriegen. Ja, und Nahrungsmittel, die den Stuhl fester machen, sind zum Beispiel Karotte und Kartoffel. Also bei den beiden Gemüsen sollte man dann eher ein bisschen zurückhaltend sein, wenn man so ein Baby hat.
Ja. Okay. Jetzt reden wir hauptsächlich von, sage ich mal, vegetarischen Dingen. Ist es denn sinnvoll, wenn ich jetzt als Elternteil Vegetarier bin, auch mein Kind hauptsächlich beim Brei vegetarisch zu ernähren? Aber es gibt ja auch eigentlich Fleischbrei und auch Fischbrei.
Also generell empfehle ich schon eher, eigentlich Fleisch und Fisch mit zu integrieren. Aber es ist auch möglich, das mit vegetarischen Lebensmitteln gut hinzukriegen, dass alle Nährstoffe vorhanden sind. Also zum Beispiel jetzt auch die Omega-3-Fettsäuren sind was, was auch möglich ist, eben durch pflanzliche Produkte unterzubringen. Da muss man eben dann vielleicht auch Elemente mit reinnehmen, die man sonst nicht drin hätte, wie Hülsenfrüchte. Mhm. Aber möglich ist es. Man sollte sich da aber dann tatsächlich nochmal wirklich im Detail informieren. Da gibt es auch zum Beispiel von anderen Podcastern wirklich sehr, sehr gute Folgen. Von dem Hand-Fuß-Mund-Podcast beispielsweise gibt es eine schöne Folge zu der Thematik. Und natürlich im Zweifelsfall fragst du den Kinderarzt deines Vertrauens, was er dir dann sagt. Und am besten bringst du schon mit, was du gerne alles da reinmachen würdest in den Brei. Und dann kann man drüber reden.
Gilt dasselbe auch für vegan? Also das ist ja vegetarisch, vegan ist ja nochmal was anderes als vegetarisch.
Vegan kann es tatsächlich schwierig werden, also auch das ist möglich, aber dann ist es so, dass definitiv also eine gezielte Ernährungsberatung erforderlich ist.
Okay.
Also es ist etwas einfacher mit tierischen Produkten alle notwendigen Komponenten beieinander zu haben, ohne dass man sich sehr viel Gedanken machen muss über das
Essen. Jetzt ist es so, ein Baby mag an einem Tag max den Brei, am nächsten nicht, dann wieder schon, dann wieder gar nicht. Was ist dein Rat für alle Mütter, die verzweifeln, weil das Baby keinen Brei mag? Oder mal schon, mal nicht.
Also die Verzweiflung entsteht oft an anderen Punkten zum Beispiel. Also eine Sache, die die meisten Eltern nervt, ist, dass man dann irgendwann keine T-Shirts mehr hat, die nicht vollgekleckert sind. Ja? Also deswegen ist so ein erster Tipp, ist auf jeden Fall fürs Füttern einen Fütterpulli bereitlegen. Also das heißt, man nimmt sich ein Sweatshirt oder ein T-Shirt, was man eben dann fürs Füttern sich schnell überzieht. Man kann natürlich auch eine Schürze verwenden. Sowas ist sinnvoll und der zweite wichtige Rat ist einfach Geduld. Ja? Also da bin ich auch eigentlich voll bei dem Konzept Baby-led Weaning. Also wenn ein Kind jetzt wirklich wiederholt was ablehnt, dann ist es halt okay. Ja? Also das Kind darf da schon mitentscheiden.
Ja? Dann einfach was anderes ausprobieren.
Genau. Ja? Also einfach dann eine Variation machen und wenn eben zum Beispiel mit Gemüse, mit verschiedenen Gemüsearten eigentlich gar nichts vorangeht. Also das heißt, man bleibt immer nach dem 5. Löffel stecken sozusagen. Dann ist vielleicht Zeit, zum Beispiel mal auf den Getreidebrei zu gehen.
Ja. Oder Obst oder sonstiges.
Genau.
Okay, also hauptsächlich Geduld ist gefragt, wenn es um Breizugabe geht.
Genau.
Okay.
Ich kann vielleicht einfach die drei Grundbreie auch nochmal kurz erzählen. Ja. Also das ist auch das Konzept eben von diesem Forschungsinstitut für Kinderernährung. Der erste Grundbrei ist ein Gemüsebrei, der dann schrittweise zum Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei aufgebaut wird. Das ist ein Brei, der im Prinzip aus 2 oder 3 Komponenten besteht, die mehr oder weniger püriert werden. Es ist auch sinnvoll aus meiner Sicht, dass man es nicht von vornherein immer ultrafein püriert. Das kann auch ein Thema sein, wenn Kinder jetzt wirklich immer fertige Gläschen kriegen, weil die sind tatsächlich feiner püriert, als du das mit irgendeiner Küchenmaschine selber zu Hause hinkriegen könntest. Mhm. Dann ist manchmal so, dass die wirklich nur püriertes essen. Also das ist auch wieder was dagegen spricht, dass man ausschließlich Konserven verwendet. Mhm. Und dieser 3-Komponenten-Brei hat dann noch ein paar Punkte, die man zusätzlich beachten sollte. Es sollte, wenn Fleisch dabei ist, sinnvollerweise auch eine Vitamin-C-Quelle dabei sein. Das kann Gemüse oder Obst sein. Mhm. Eine einfache Möglichkeit ist, einen Löffel Apfelsaft mit reinrühren in den Brei. Also nur einen Löffel. Ne? Aber das Vitamin C verbessert die Eisenaufnahme aus der Nahrung. Und eine zweite wichtige Sache ist Ölzugabe, zwar ungefähr ein Teelöffel pro 100 Gramm Brei. Okay. Und Ölzugabe ist was, was auch sinnvoll ist bei fertigen Konserven.
Öl also, im Sinn von Sonnenblumenöl?
Genau, das sollte ein pflanzliches Öl sein. Sonnenblumenöl ist gut, Rapsöl ist gut. Also ein pflanzliches Öl mit ungesättigten Fettsäuren. Damit fängt man normalerweise an. Dann gibt es als zweites gibt's ein Getreide-Milch-Obstbrei. Mhm. Der würde ich empfehlen, nicht vor vollendeten 5. Monat anzufangen, weil das, wenn man da sehr schnell zugange geht, auch passieren kann, dass die Kinder dadurch Verstopfung und Blähungen entwickeln. Dieser Milchgetreide-Obstbrei, der darf und soll von vornherein mit normaler Kuhmilch hergestellt werden. Also man sollte nicht den Brei mit Formulamilch herstellen, mhm, sondern normale 3,5% fette Kuhmilch. Das Getreide kann jetzt entweder gekocht werden, das wäre sowas wie Grießbrei, oder es kann ein Quellbrei sein, also Müsliartig. Man kann im Prinzip auch normale Müsliflocken, also Haferflocken zum Beispiel, verwenden. Die sollten aber eben gut fein gewalzt sein.
Und gibt ja diese Hauchzart-Variante zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau, bei den Haferflocken. Man kann aber auch Mehrkornflocken nehmen und die einfach nochmal mit der Küchenmaschine trocknen und ein bisschen kleinschreddern, damit man eben nicht so große Partikelgröße hat. Ja. Und beim Obst, das Obst dazu ist dann halt ein Obstpüree. Am besten fängt man erstmal mit Obst an, was auch heimisch ist oder was man vielleicht sogar selber aus dem Garten der Großeltern geklaut hat. sowas wie Apfelmus zum Beispiel oder Birnenmus. Ja. Aber im Prinzip sind da auch alle Obstsorten erlaubt. Ja. Mhm. Wo man ein bisschen aufpassen muss unter Umständen sind Zitrusfrüchte. Vor allem bei Kindern, die Neurodermitis haben oder sonst eben Hinweise auf eine Allergie. Aber das sind ja nochmal Spezialthemen, was Ernährung betrifft. Wir reden jetzt erstmal von einem Säugling, der völlig normal ist, völlig durchschnittlich ist. Ja. Genau, und der dritte Brei wäre ein Wassergetreidebrei mit Obst, der so als Zwischenmahlzeit- oder Snackbrei gedacht ist. Das geht im Prinzip genauso wie der Müslibrei, bloß mit Wasser statt mit Milch. Und ich muss sagen, also dass bei meinen eigenen Kindern ich diesen Wassergetreidebrei nicht wirklich gut anbringen konnte. Also die fanden es alle nicht so toll. Generell ist das Ziel im zweiten Halbjahr dann eben auch zunehmend normale Nahrungsmittel, also das heißt nicht extra fürs Baby zubereitete Nahrungsmittel einzuführen, sodass am Ende des ersten Lebensjahres die Kinder möglichst vom Tisch mitessen können. Okay. Es gibt eine riesen Ernährungsindustrie, die Nahrungsmittel speziell für Kleinkinder herstellt. Also angefangen von der Wurst mit Mickey-Maus-Gesicht bis hin zu weiß nicht was an Fertigessen. Und da sollte man tatsächlich versuchen, möglichst von diesem Convenience-Food wegzukommen. Mhm. Also das ist ja generell ein Trend jetzt im Lebensmittelmarkt, dass Convenience-Food immer beliebter wird. Ja. Und da ist zum Teil sehr komplexe Lebensmittelchemie drin. Und ich finde, man sollte, um sich bewusst zu ernähren, auch wissen, was man isst. Und dazu ist hilfreich, wenn man es selber zubereitet hat.
Korrekt. Und hast du eh schon angesprochen, also wie es weitergeht nach dem Brei. Ab wann kann man denn, ich sag mal, die klassische Breze lutschen oder sowas? Bei uns in Bayern zumindest.
Genau, die Breze ist zum Beispiel eine bayerische Unsitte. Das ist super, dass du das ansprichst. Ja, also ich empfehle tatsächlich, dass die Kinder möglichst in den ersten 2 Lebensjahren überhaupt keine Brezel lutschen sollten.
Okay, ja. Achtung.
Genau, und zwar deswegen, weil man im ersten und zweiten Lebensjahr so wenig Salz wie möglich zuführen sollte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht sollte man da auch nochmal drüber reden, was sind nicht erlaubte Lebensmittel. Mhm. Ja, und also Salz ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Das steht eigentlich überall in den Büchern, steht meistens aber die Begründung nicht dabei. Der Hintergrund ist, dass Salz in den ersten 300 bis 1000 Lebenstagen eine wichtige Rolle spielt für die Funktion der Niere in der Blutdruckregulation.
Okay.
Und da findet tatsächlich sozusagen eine Vorprogrammierung fürs Leben statt. Es gibt eine holländische Studie, die zeigen konnte, dass die Menge der Salzzufuhr im ersten Lebensjahr wirklich linear zusammenhängt mit dem Blutdruck im Alter von 16 Jahren. Das heißt, die haben bei den gleichen Kindern über 16 Jahre lang verschiedene Sachen gemessen und alles Mögliche gefragt. Mhm. Ja. Und je mehr Salz die eben am Anfang in ihrer Nahrung hatten, umso höher war der Blutdruck mit 16.
Okay,
und also da kann man davon ausgehen, dass es bleibt, lebenslänglich.
Also kein Salz für Babys.
Genau, also Salzzugaben überhaupt nicht. Und speziell bis die Laugenbrezel.
Also minus die Laugenbrezel.
Ja, wie gesagt, die ersten 300 bis 1000 Tage.
Okay.
Ne? Also das heißt, das ist das Alter 0 bis 3. Das ist auch für ganz viele andere Sachen, dass in dem Alter viel vorprogrammiert wird für das weitere Leben. Ja? Und das Wichtigste ist aber das erste Lebensjahr, dass man da wirklich keine Salzzusätze hat. Ne? Das bedeutet nicht, dass man ab dem Zeitpunkt, wo man ein Kind hat, Spaghetti immer ohne Salz kocht. Ja? Zum Beispiel. Eine Prise Salz ins Nudelwasser ist jetzt kein Problem. Okay. Ja? Das Problem sind die großen Salzmengen, die man nicht merkt.
Ja.
Und das ist bei den Laugenbrezeln zum Beispiel der Fall. Ne? Also wir haben in Deutschland sowieso das salzigste Brot in Europa. Alle anderen Länder haben weniger Salz im Brot. Und die Laugenbrezeln sind eben noch mal salziger. Ja? Und es liegt nicht nur an dem sichtbaren Salz, sondern auch an der Lauge, die drauf ist. Also wenn man nur die Krümel runter macht, hat man das Problem noch nicht gelöst. Ja? Ja. Genau.
Lauge ist ja auch sehr säurehaltig. Es gibt ja auch Erwachsene, die zum Beispiel keine Brezen vertragen, die den ganzen Laugenteig nicht vertragen. Also wundert es mich nicht, wenn das für Babys tabu ist erstmal.
Genau.
Was sind denn noch so typische, ich sag mal, Zutaten, die man auf alle Fälle bis 1, bis 3 vermeiden sollte bei Babys?
Ja, also noch eine wichtige Sache, die man komplett vermeiden sollte, ist Honig.
Mhm.
Du solltest Honig deswegen vermeiden, weil das eine Rohkost ist im Prinzip. Ne? Also Honig ist ja, sind ja Pollen, die von Bienen verdaut und wieder ausgeschissen worden sind. Ganz grob gesagt.
Okay.
Und es ist ein super gesundes Nahrungsmittel. Ja? Und viele schwören ja auch zum Beispiel auf Propolis für alle möglichen Wehwehchen. Und das hat zum Teil auch seine Berechtigung. Aber in dieser Rohkost können auch gefährliche Keime drin sein. Und speziell für Babys ist das Botulinumtoxin gefährlich. Das ist was, was du vielleicht vom Zusammenhang Schönheitschirurgie und Faltenwegspritzen und sowas kennst.
Ich jetzt nicht, aber vielleicht andere Leute.
Ja, aber mal gehört.
Gehört habe ich schon.
Ja. Und dieses Botulinumtoxin wirkt ja dadurch, dass es Muskulatur lähmt. Ja, und es kann bei Babys eben auch Atemmuskulatur lähmen.
Okay. Kein Honig, kein Salz, sonst noch irgendwas ganz Dringendes?
Extrem scharfe Sachen würde ich auch auf jeden Fall weglassen. Also das heißt Chili, eher nein.
Gut, ja. Würde ich generell auch weglassen. Auch generell.
Im ersten Lebensjahr. Ne? Genau, weil das halt wirklich Aversionen gegen das Essen machen kann, wenn, wenn man da zu viel mit abkriegt.
Ja. Aber genau. Sowas wie, keine Ahnung, man sagt ja immer, Kohl sorgt für Blähungen oder so. Ist das auch, stimmt das? Oder
nein, bei den Gemüsesorten definitiv nicht.
Okay.
Bei den Gemüsesorten definitiv nicht. Also klar gibt es Menschen, die da empfindlicher sind, ne? Genauso wie bei Hülsenfrüchten. Aber deswegen eben Kohl und Hülsenfrüchte von vornherein aus der Nahrung rauszuschmeißen, ist sowas wie das Kind mit dem Bade ausschütten. Und verhindert auch, dass man eine vollwertige Nährstoffversorgung aus Pflanzen dann letztlich kriegt. Ja? Also von dem her, also das sicher nicht. Ja, ja, was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, ist bei tierischen Lebensmitteln Lebensmittel, die nicht haltbar gemacht worden sind. Mhm. Das heißt zum Beispiel Rohmilch oder Vorzugsmilch, das ist also Milch, die direkt aus dem Euter kommt und eben nicht pasteurisiert ist, ist sogar bis zum Alter von 6 Jahren verboten für Kinder, sollte man bitte lassen, weil in Rohmilch eben manchmal Keime drin sein können, die Kinder sehr schwer krank machen können, die sogenannten EHEC, enteropathogene hämorrhagische Kolibakterien, die neben einer Durchfallerkrankung auch ein schweres akutes Nierenversagen produzieren können. Deswegen also Rohmilch ist tabu, dann eben nicht vollständig durchgegarte Sachen mit tierischen Lebensmitteln, auch ganz klar. Und beim Käse ist es so, dass der Rohmilchkäse vielleicht noch ein Thema ist. Ja? Das würde ich auch zumindest fürs erste Lebensjahr komplett lassen.
Okay. Ja. Und ab wann kann dann so ein Kind, sage ich mal, mitessen? Wann muss ich nicht noch einen Brei machen, sondern es kann was mitessen, was ich auch selber für uns alle mache? Außer vielleicht mit weniger Salz.
Genau, also das kommt eben, wollte ich gerade sagen, kommt wieder darauf an, was du für die Familie kochst. Mhm. Ne? Also wenn du eben typischerweise asiatische Sachen mit hoher Schärfestufe kochst, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger.
Wasabi oder so.
Oder Wasabi, genau. Ja. Ja. Aber generell ist ein Mitessen am Tisch eigentlich schon bei den meisten Säuglingen so im Alter von 8-9 Monaten eigentlich gegeben. Es hängt auch ein bisschen davon ab, ob Geschwister da sind oder nicht. Also wenn ältere Kinder da sind in der Familie, ist meistens so, dass es ein bisschen schneller geht bei den Babys, ne? Weil die einfach den Großen hinterher wollen und dann natürlich da dabei sein wollen. Ja? Aber auch bei deinem ersten Kind wird es vielleicht so sein, dass du siehst, dass das Kind dann eigentlich, wenn es mal weiß, was Essen ist, auch da ärgerlich ist, wenn es nicht mit dabei sein darf, wenn die Erwachsenen essen.
Okay, das heißt, man kann eigentlich schon so ab 1 oder ein bisschen früher, je nachdem, schon mal versuchen, auch vom Tisch was dem Baby zu geben.
Ja, eher früher. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, genau. Ab einem halben Jahr schon, ne? Also dass man auch vom Tisch mal was abgibt. Mhm. Ne? Und es ist nicht verboten, das Kind mal an was lutschen zu lassen. Ja? Okay. Man sollte bei dem, was man abgibt, immer sich kurz Gedanken machen, kann das verschluckt werden? Also zum Beispiel bei Obst wäre die Schale ein Thema. Mhm. Ne? Also zum Beispiel bei Apfelstückchen, ne? Da würde ich am Anfang die Schale mal wegmachen. Ne? Weil die Schale ist was man beim Speichel halt nicht klein kriegt. Ne? Mhm. Das heißt, wenn man ein Stückchen Schale hat und es hängt halt genau vor dem Kehlkopf und verlegt die Atmung, dann wäre es blöd. Mhm. Ja. Und darüber sollte man sich kurz Gedanken machen. Ne? Also kann das Kind mit seinen vorhandenen Beißwerkzeugen das auch ein bisschen kleiner kriegen, was man ihm da in den Mund schiebt. Ja? Aber ansonsten darf man da ruhig experimentieren.
Ich tippe auch mal sowas wie Nüsse, sollte man auch mal warten, bis Zähnchen da sind.
Danke, das ist ein guter Hinweis. Das habe ich vorhin vergessen. Also besonders Erdnüsse sind tatsächlich gefährlich. Ja? Gemahlene Nüsse ist wieder was anderes. Ne? Also da könnte sogar sein, dass es allergologisch gut ist. Also es gibt auch für Erdnüsse gibt es da eine Studie, dass Kinder, die ein hohes Risiko für Nahrungsmittelallergien haben, dass die das Risiko für Erdnussallergie tatsächlich senken, wenn man Erdnussmus in die Breie im ersten Lebensjahr mit reinbaut.
Spannend.
Das ist zumindest in Israel und in den USA nachgewiesen. Ob das bei uns auch so ist, da sind manche Allergologen sich nicht ganz so sicher. Mhm. Aber in diesen beiden Ländern ist Erdnuss natürlich also ein wichtiger Bestandteil der Ernährung.
Korrekt.
Ist so, ja. Genau, aber Erdnüsse in ganzer Form oder andere Nüsse in ganzer Form können halt sehr gefährlich sein, weil die bei Verschlucken unter Umständen in die Luftröhre reinpassen. Und die kindliche Luftröhre ist jetzt so klein, dass eine Erdnuss tatsächlich auch den Luftzugang zur Lunge unterhalb des Kehlkopfs noch komplett verstopfen kann. Und das ist dann dramatisch, ja, weil das eine Situation ist, die man natürlich nicht länger als 10 Minuten überlebt und wo dann wirklich schnell eine Intervention erfolgen muss. Ne? Deswegen sollte man ganze Erdnüsse oder auch sonst ganze Knabbernüsse möglichst aus dem Haushalt verbannen, wenn man ein Kind unter 3 Jahren im Haushalt hat.
Ja. Guter Punkt. Gut. Ansonsten nehme ich jetzt dem raus, okay, man muss aufpassen, man kann es aber gerne versuchen und braucht hauptsächlich Geduld.
So ist es.
Damit das mit dem Baby funktioniert.
So ist es. Ne? Das Ganze fällt ja auch mit der Zeit zusammen, wo das Kind sich sozusagen aus einer symbiotischen Einheit mit der Mama entfernt, ja, und anfängt, einen eigenen Willen zu entwickeln. Und das spielt sich halt oft auch im Bereich des Essens ab.
Kann das auch, da habe ich gleich noch eine Frage dazu, kann es auch helfen, wenn man das abwechselt, dass mal die Mama den Brei gibt, mal der Papa, mal, keine Ahnung, wenn man viel ältere Geschwister hat, mal die Geschwister, kann das helfen oder ist das eher, naja?
Also das kann man machen auf jeden Fall, das kann man machen. Ne? Also wenn man das Gefühl hat, das Kind ist zu stark auf die Mama fixiert, dann ist das sicher nicht verkehrt, wenn man es mal probiert.
Ne? Okay, aber es kann nicht unbedingt helfen im Sinn von, vielleicht magst du es dann, wenn es jemand anderes gibt, weil eigentlich Routine ist ja auch nicht verkehrt.
Naja, kann vielleicht auch mal was verbessern. Okay. Ja? Also wenn das Kind bei der Mama jetzt immer sagt, will ich nicht, ja, warum nicht?
Einfach mal testen.
Einfach mal an den Papa delegieren.
Okay, ja? Gut. Passt. Von meiner Seite, wär's das?
Ich glaube, ich glaube auch jetzt eigentlich, dass wir die wichtigsten Sachen besprochen haben. Was vielleicht nochmal sinnvoll ist zu betonen, ist, wir haben jetzt sozusagen ein Kind besprochen, was sich bis dahin komplett normal entwickelt hat, was nicht frühgeboren ist und was keine atopische Dermatitis oder schwere Allergien hat. Ne? Wenn irgendwelche medizinischen Sonderbedingungen vorliegen, ist wichtig, dass man das immer einfach mit dem Kinderarzt nochmal abspricht, ob man da zusätzlich was beachten muss.
Ja. Ja. Also wenn man sich und wenn man verzweifelt, auch mal einfach fragen. Im Zweifelsfall braucht man nur so eine Bestätigung, dass man es geduldig weiter versuchen soll. Es ist nichts falsch mit dem Kind, wenn es erstmal keinen Brei mag. Es mag halt einfach erstmal kein Brei.
So ist es, genau.
Gut.
Und die Vorsorgeuntersuchungen sind in dem Alter ja auch noch relativ häufig. Und es ist tatsächlich so, dass wir da sehr, sehr häufig Beratungsthemen zum Bereich Essen haben. Eben bei der U4, U5, U6 Untersuchung. Und das ist auch ganz normal. Im Zweifelsfall fragen.
Genau. Na dann, gute Zeit und viel Spaß beim Essen.
Jawohl. Und viel Erfolg beim Beikost einführen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.